Herzlich willkommen beim Strick mich Sommercamp Podcast. Mein Name ist Martina Behm, ich bin Strickdesignerin und ich bin eure Gastgeberin sowohl beim Strick mich Sommercamp als auch hier bei dem begleitenden Podcast. Das Strick mich Sommercamp ist ein virtuelles Strickcamp, bei dem wir 6 Wochen lang zusammen stricken. Jede strickt das, was sie mag, nach der Anleitung, die sie sich selbst ausgesucht hat. Währenddessen tauschen wir uns im Strickmich-Netz untereinander aus. Das Strickmich-Netz ist eine eigene kleine Social-Media-Plattform, die wir eigens für das Sommercamp eingerichtet haben. Und wer beim Sommercamp mitmacht und ein Codewort eingibt, bekommt bei Bestellungen im Strickmich-Shop während der Zeit des Sommercamps tolle Goodies zum Einkauf dazu. Ja, und dieser Podcast gehört eben auch zum Strick mich Sommercamp, denn gute Unterhaltung beim Stricken macht Spaß und dann geht das Gestrick noch viel leichter von der Hand und die Nadeln klappern noch ein bisschen schneller, insbesondere wenn es spannend ist. Ich habe mir gedacht, in diesem Jahr mache ich den Podcast zum Sommercamp zum Thema Hörbücher, denn Hörbücher passen total gut zum Stricken. Es liest uns jemand was vor, die Augen sind weiterhin aufs Strickzeug gerichtet und Bücher gehören ja sowieso auch immer zu den Ferien mit dazu. Ja, ich liebe Hörbücher seit ein paar Monaten. Ich habe währenddessen auch schon ein paar Lieblingsautorinnen und Autoren identifiziert und ich habe natürlich auch Lieblingshörbücher. Und darum möchte ich euch in diesem Podcast jede Woche ein Hörbuch empfehlen, dass wir dann gemeinsam beim Stricken hören können und uns darüber im Strickmich-Netz austauschen. Das Ganze ist natürlich ein Kann und kein Muss, das sind immer nur Vorschläge. Und natürlich geht es weiterhin hauptsächlich ums Stricken, aber Hörbücher sind so eine tolle Nebensache, dass ich denke, dass ihr da vielleicht dran Spaß haben werdet. Das Hörbuch der Woche stammt aus der Feder eines Autors, den viele von euch schon kennen, nämlich Till Räther. Till hat schon 2-mal hier bei unseren Strick-Events gelesen. Einmal aus seinem Adam Danowski-Krimi Neunauge und einmal aus Ich werd dann mal, seinem Kolumnenbuch und dem Krimi Unter Wasser. Und diejenigen, die dabei waren, werden sich erinnern, wir hatten so viel Spaß. Es war so unterhaltsam. Es war einfach klasse. Und es ist uns, glaube ich, allen bewusst geworden, was für ein toller Autor und Entertainer Till Räther ist. Und ihm hat es hier bei uns jedes Mal super gut gefallen. Das wird er auch im Podcast gleich noch erwähnen. Und er hatte eigentlich auch vor, seinen Roman Treue Seelen einem strickenden Publikum vorzustellen. Aber leider kam uns da die Pandemie dazwischen. Umso mehr freue ich mich jetzt, euch gleich als Einstieg in unser Sommercamp das Buch Treue Seelen von Till Räther als Hörbuch zu empfehlen. Gelesen von dem Berliner Schauspieler Florian Lukas. Treue Seelen spielt 1986 in Berlin, ist eine Liebesgeschichte mit einem Thriller-würdigen Ende. Ist wie immer bei Till super beobachtet, klasse geschrieben und stellenweise unglaublich witzig. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber sowohl Modern Talking als auch Knorrsoßen spielen eine Rolle in dem Buch. Treue Seelen nimmt aber auch die Umstände der Zeit, in der es spielt, sehr ernst. Die teils bizarre Wirklichkeit einer geteilten Stadt und den schwierigen Widerstand in der DDR. Die verdrängte Geschichte einer ganzen Generation lautet die Zeile zum Buch. Das Ganze spielt hauptsächlich im Sommer, sodass es hervorragend zu unserem kleinen Strickcamp passt. Ja, Treue Seelen ist bei BTB erschienen, das Hörbuch bei der Hörverlag. Und zu haben ist es sowohl in der Bücher-App von Apple als auch bei Audible oder als Hörbuch-CD im Buchhandel. Till, ganz herzlichen Dank dir für dieses tolle Buch und ganz großen Dank, dass du uns Strickerinnen in diesem Podcast wieder einmal auf großartige Weise unterhältst. Und jetzt viel Spaß euch beim Zuhören. Heute spreche ich mit Till Räther. Du bist aufgewachsen in Berlin und heute schreibst du Kolumnen, Krimis, Romane und Sachbücher in Hamburg. Und zuletzt sind von dir erschienen Bin ich schon depressiv oder ist das schon das Leben? Und Treue Seelen. Und beide gibt es zu meiner großen Freude auch als Hörbuch. Und das sind sehr gute Hörbücher, die ich super gerne gehört habe. An welchem Text arbeitest du denn jetzt gerade?
Oh, ich habe gerade meinen sechsten Kriminalroman über den Hamburger Kommissar Adam Danowski abgegeben. Der erscheint im September und im Moment ist jetzt so diese Phase, wo, ja, wo wir noch so die letzten Korrekturen machen. Und der wird auch wieder als Hörbuch erscheinen. Es sind tatsächlich sogar jetzt, das war vorher nicht so, es sind alle Krimis, die ich bisher geschrieben habe, erscheinen jetzt nochmal neu als Hörbücher. Und darüber bin ich wahnsinnig glücklich und auch stolz drauf, muss ich sagen. Es ist irgendwie ist es nochmal so eine besondere Auszeichnung, finde ich, auch wenn ein Buch als Hörbuch erscheint.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich glaube, bisher gab es nur den ersten Danowski als gekürzte Version und jetzt kommen aber alle nochmal ungekürzt.
Ja, ich fand eigentlich damals das war ganz interessant, ich fand damals diese gekürzte Version irgendwie auch ganz cool. Die wurde mir halt vorher dann vorgelegt von dem Verlag und da habe ich so gedacht, oh Mensch, eigentlich ist das viel besser. Ich müsste immer irgendwie so eine Hörbuchregisseurin am Anfang meine Manuskripte auch für die gedruckten Fassungen um 250 Seiten kürzen lassen. Aber ich bin jetzt auch sehr froh, dass es nochmal vollständig erscheint und finde es auch schön, dass, ja, also wenn so ein Hörbuch halt wirklich so 9 Stunden oder so lang ist, dann kann man sich ja auch so richtig da rein vertiefen.
Ja, ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch so, dass man gesagt hat, ach, die kürzt man lieber die Bücher für die Hörbücher. Aber ich glaube, bei den neuen Büchern, die neu rauskommen, ist das eigentlich nicht mehr üblich, dass die gekürzt werden, oder?
Ja, glaube ich auch, absolut. Das war ja auch damals noch wirklich, wir reden jetzt hier sozusagen über die Steinzeit der Hörbuchwelt. Damals war das noch wirklich, also als der Adam Danowski, der erste Treibland-Krimi erschienen ist, war das auch wirklich noch, der ist halt auf CD dann erschienen. Und dann hat man halt gesagt, oh naja, so 9 CDs ist schwierig, wir machen eigentlich so die Grenze bei 4, 5. Und inzwischen, also zum Beispiel Treue Seelen, gibt es auch noch auf CD, aber es ist halt eine MP3-CD. Und bin ich schon depressiv oder ist es noch das Leben, erscheint gar nicht mehr auf irgendeinem physischen Tonträger.
Aber machst du dann jetzt erstmal eine Pause im Sommer und genießt das schöne Wetter oder die Zeit drin, oder hast du schon wieder was Neues geplant?
Oh Martina, ja, ich weiß auch nicht. Ich versuche ein bisschen weniger mein, wie soll ich sagen, ja, weiß ich nicht, mein Selbstwertgefühl an Produktivität zu knüpfen. Darum mache ich jetzt im Sommer auch wirklich mal eine Pause. Aber eigentlich will ich Ende September die ersten 50 bis 100 Seiten von einem neuen Roman, der sich eher so ja, weiß ich nicht, der eher so verwandt ist mit Treue Seelen, also der in Berlin in den diesmal nicht 80er Jahren, sondern in den 70er Jahren spielen wird. Das will ich bis Ende September fertig haben, aber im Moment beschäftige ich mich so mit Recherche und Nachdenken und das bezeichne ich jetzt für mich selbst mal als Pause machen.
Welche Verbindung hast du denn zum Handarbeiten und zum Stricken? Das interessiert meine Hörerinnen sicherlich besonders, denn wir sind ja hier in einem Strick-Sommercamp-Podcast.
Also außer dass ich dass ich mit 18 oder mit 17 oder 18 Jahren einen flaschengrünen Wollpullover unter Anleitung meiner Freundin gestrickt habe, leider wenig Verbindung zum Stricken. Ich habe allerdings wirklich ja mehrfach bei dir zweimal lesen dürfen und ich muss sagen, das waren mit meinen schönsten Leseerfahrungen vor StrickerInnen zu lesen, die, weiß ich nicht, für mich eigentlich so das ideale Publikum, also ein Publikum, was genug mit sich selbst beschäftigt ist, sodass auf mir nicht so der hundertprozentige Unterhaltungsdruck lastet und gleichzeitig so eine ganz fokussierte, ich weiß nicht, ich glaube, wenn du dich halt, wenn du schon mit deinem Stricken beschäftigt bist, hast du, glaube ich, nochmal die Möglichkeit, darum eignen sich ja auch Hörbücher so gut. Oder meine Frau strickt halt beim Fernsehen bei so Sachen, die nicht allzu, wo man nicht die ganze Zeit irgendwie hingucken muss. Aber du hast halt, glaube ich, so eine Kapazität, geht, dich auch nochmal auf so einer anderen Ebene auf so eine Story oder so einzulassen. Also ich fand, hatte so das Gefühl, dass wir so gemeinsam irgendwie an diesem Erlebnis arbeiten. Und das fand ich also total toll. Meine Handarbeits, ich habe tatsächlich ein Handarbeitshobby sozusagen. Ich habe kurz vor der Pandemie im Januar vor einem Jahr angefangen, Taschen zu besticken und zum Teil mit so grafischen oder mit so Landschaftsmotiven aus Schleswig-Holstein und auch so Schallplattencover sind eine Sache, die mir wahnsinnig gut gefällt. Also, dass man so die Grafik von so einem rechteckigen Schallplatten- oder CD-Cover in diese runde Form eines Stickrahmens überträgt und dann natürlich stark vereinfacht. Ich mache das mit dem sogenannten Klatschstich, der also wirklich so ein bisschen eher so der wirklich, ja, der ist halt eher dafür da, um so entweder mit mehreren Fäden halt Fläche zu erzeugen oder dann mit aufgefädelten dünnen Fäden so ein bisschen die Konturen auszuarbeiten. Das wird natürlich stark vereinfacht und ich brauche wahnsinnig lange, ich brauche 2 Monate oder so für eine Tasche, aber es macht mir total viel Freude.
Hast du denn schon eine fertig, mit der du dann auch rumläufst draußen, oder?
Ja, ich habe einige schon. Ich habe schon eine ganze Menge fertig, ehrlich gesagt. Also ich habe, glaube ich, so 3, 4 verschenkt. Und ich habe 3, 4 hier auch zu Hause mit Plattencovern und Plöner Seenlandschaft.
Ja, sehr cool. Und wie bist du aufs Sticken gekommen?
Meine Tochter hat sich so eine riesige, das gab so eine, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, es gab so eine Zeit vor 2, 3 Jahren, als es mit diesen Freundschaftsarmbändern nochmal so ganz aktuell war und die man so geknüpft hat. Und letztendlich haben die großen Online-Versandhäuser da, die haben halt Stickgarn neu vermarktet unter Freundschaftsbänder-Knüpfsets. Und dann hatte sie halt so einen Haufen von diesen Knüpfbandchen. Und dann habe ich so gedacht, Mann, ey, ich hätte echt total Lust, damit was zu sticken. Und es hing damit zusammen, dass ich auf, ich glaube, ich bin nicht so richtig aktiv auf Instagram, aber es gibt eine ganz, ganz tolle Künstlerin, die stickt so Mädchen oder junge Frauen in so ganz alltäglichen in so ganz alltäglichen Situationen und benutzt dann sozusagen, macht so einen 3D-Effekt, indem sie die Haare dann so lang aus dem Stickrahmen hängen lässt. Also die flechten sich ihre Zöpfe oder kämmen sich die Haare und dann sind aber die Haare halt ganz lange Stickfäden. Die heißt Sheena Liam. Und ich habe diese Bilder gesehen und habe so gedacht, das ist so toll, was man so, also was für eine Lebendigkeit, also so Lebendigkeit und Verfremdungseffekt zugleich man in diesem runden Stickrahmen irgendwie so erzielen kann. Und das zusammen mit diesem Haufen Stickern und irgendwie habe ich dann gedacht, da habe ich total Lust drauf und dann habe ich auf Twitter gefragt, was soll ich sticken, Plattencover, das war wirklich so, ich habe so auf dem Sofa gesessen, um mich rumgeguckt und habe so irgendwie, glaube ich, Plattencover, Landschaften oder was Drittes und dann alle so, Plattencover und dann habe ich damit angefangen.
Das war eine demokratische Entscheidung, ja. Du, was machst du denn beim Sticken? Machst du da irgendwas nebenbei oder bist du da ganz konzentriert und meditativ nur auf das Sticken fokussiert?
Es hat angefangen beim Fernsehen und zwar bei so, ja, bei so Sachen, bei denen man halt auch gut stricken kann. Also weiß ich nicht, so Sitcoms oder so längere, so Dramaserien, wo die Leute sich viel unterhalten und so weiter. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das auch so ein bisschen, ich finde es eigentlich auch wirklich schön, inzwischen stick ich und höre dabei irgendwie Musik oder tatsächlich auch Hörbücher oder Podcasts. Finde es schon schöner, sich dann, also, weil letztendlich ist es auch, es macht irgendwie auch, finde ich, Spaß, nicht die ganze Zeit seine Aufmerksamkeit, also seine visuelle Aufmerksamkeit so aufteilen zu müssen. Und ich finde es eigentlich schön, was zu hören und auf meine Arbeit da zu gucken.
Ja. Schön. Ja, die Erfahrung habe ich in den letzten Monaten auch gemacht, wo ich auch von Serien mehr auf Hörbücher umgestiegen bin. Ich habe jetzt heute noch mal auf deiner Webseite geguckt und in deiner Biografie hast du selber geschrieben, man hätte dir gesagt, du seist ein Hörfunkmensch, weil du wohl auch
Ja.
beim Radio gewesen bist. Und du machst jetzt ja auch einen Podcast, der sehr erfolgreich und ganz toll ist. Der heißt Sexy und Bodenständig zusammen mit deiner Schriftstellerkollegin Alina Schröder. Würdest du sagen, du hast eine besondere Affinität zu zu diesen Audiomedien oder sagst du, das ist eher nur so ein Nebenbei-Ding und eigentlich ist das Schreiben das, was sozusagen dein Kanal ist und der Hörkanal ist nur so nebenbei?
Nee, also das stimmt, das ist, ja, ich freue mich irgendwie auch, dass du das so würdigst und zu schätzen weißt, weil dieser Podcast, der fing wirklich so ein bisschen an, als wir unterhalten uns da ständig drüber, wir können es auch mal aufnehmen, weil wir beide so dachten, es gibt eigentlich wirklich wenig, wo sich Autorinnen so übers Schreiben unterhalten, auch so handwerklich und psychologisch. Aber ich habe so, also mir hat es auf der Journalistenschule und das war auch das Erste, was ich die 2 Jahre nach der Journalistenschule gemacht habe. Da habe ich als freier Mitarbeiter, Reporter für den damals noch Sender Freies Berlin, dann Vorläufer vom RBB gearbeitet. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, würde sagen, eigentlich am meisten Spaß von den Sachen, die ich journalistisch gemacht habe. Aber es ließ sich irgendwie, ach, mit meinem Studium und so weiter, ließ es sich irgendwie gar nicht vereinbaren. Und ich bin dann davon abgekommen und bin eigentlich total glücklich, dass es so, dass dieses Podcasten und so weiter, dieses Audiomedium wieder irgendwie so ein, ja, so eine Renaissance erlebt hat. Ist echt schon ein bisschen meine Leidenschaft. Und wenn ich könnte, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe genug andere Weichen in meinem Berufsleben gestellt und ist jetzt auch nicht mehr so die Lebensphase, um beim Rundfunk anzukommen und zu sagen, hallo. Insofern, ja, was soll's, ist auf alles ist gut. Aber ich hätte das gerne weitergemacht, ja.
Ja, gut, da ist der Podcast jetzt ja eigentlich eine schöne Möglichkeit. Also es ist ja sehr, sehr schön, dass du da sozusagen eine Möglichkeit hast, diese Affinität auszuleben.
Ja, genau, mit Alina zusammen und Alina garantiert auch so ein bisschen die technische Professionalität. Und ja, doch, du hast total recht, ja. Aber du bist ja auch, ich meine, du hast das Medium ja auch wieder für dich, du hast auch wieder neu belebt, dieses Medium für dich. Das ist einfach, es hat was, ach, ich weiß nicht genau, ja. Ich möchte jetzt weder das Wort intim noch das Wort behaglich sagen. Beide so schrecklich. Aber es hat halt so was, ich finde, es hat was unaufdringlich Persönliches.
Ja, weil man kann ja auch ausmachen, wenn man es dann
Genau.
nicht mehr hören möchte, ne? Also es ist nicht wie so ein Radio, was nebenbei läuft und dem man dann so ausgeliefert ist, sondern man kann jederzeit sagen, nee, jetzt will ich lieber was anderes.
Und wenn es einen langweilt, dann macht man halt, oder wenn man an den Informationen interessiert ist, positiv gesagt, dann schaltet man halt auf 1,5 Geschwindigkeit oder so, keine Ahnung. Ich habe neulich auch jemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, oh, ich habe natürlich jetzt irgendwie damit gerechnet, dass du eine viel höhere Stimme hast, weil ich euren Podcast immer auf 1,5 höre.
Nee, das fände ich schade. Also das fände ich sehr schade. Der wäre dann ja viel kürzer, wenn man ihn viel schneller hört. Also das
Oh.
hoffe ich, hoffe ich auch, dass unsere Hörerinnen, die das hier jetzt beim Stricken hören, nicht auf die Idee kommen. Sag mal, als du angefangen hast, Krimis zu schreiben, hattest du dieses Medium Hörbücher damals schon so als Option im Kopf? Oder hast du das jetzt im Kopf, wenn du was schreibst, wie sich das vielleicht anhören wird?
Also insofern ja, als ich beim Schreiben immer schon auch mit an die Lesungen denke. Also bei Krimis gibt es wirklich relativ viel Lesung und ich habe aus jedem der Kriminalromane so ungefähr 15 bis 20 Lesungen gemacht, also dass schon klar ist, es ist einfach auch ein wichtiger Teil. Das Buch existiert halt auch in dieser Erfahrung, dass ich es vorlese. Und darüber denke ich natürlich beim Schreiben nach, aber ich denke nicht, Also ich denke insofern darüber nach, dass ich halt überlege, ja, es muss so 4, 5 Passagen geben, wo ich auch wirklich Lust habe, die vorzulesen. Die schreibe ich auch zum Teil darauf hin. Und es ist aber auch so, dass wenn ich, ich nehme mir eigentlich immer vor und mache es auch oft und schaffe es auch oft, mir selber das Buch nochmal vorzulesen. Das habe ich zum Beispiel auch bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben gemacht? Insofern denke ich das schon so ein bisschen mit. Aber es ist auch immer Glückssache, ob Hörbücher dann gemacht werden von den Büchern und dann möchte ich auch, also das setze ich sozusagen nicht voraus, aber ich finde es super wichtig, dass ein Text auch gesprochen funktioniert.
Und dann muss man sich das wirklich so vorstellen, dass du dann in deinem Büro stehst. Also ich weiß, du hast ein Stehpult und sitzt nicht am Schreibtisch, sondern du stehst und liest dann deinen eigenen Text dir selber vor. Also ich kenne das aus der Journalistenschule, dass man sagt, man soll das machen, weil einem dann eben auch Fehler oder Unstimmigkeiten oder Sachen, die sich nicht gut anhören, auffallen. Aber machst du das dann mit deinem ganzen Buch oder nur mit diesen Passagen, die du auch zum Lesen dir überlegt hast?
Ich versuche es mit dem ganzen Buch zu machen, ja. Also ich schaffe es ehrlich gesagt nicht immer. Es ist natürlich eine Zeitfrage. Aber ich habe es jetzt bei Treue Seelen, dadurch, dass das Buch wegen Corona verschoben wurde, haben wir mehr Zeit für die Herstellung des Buches gehabt. Da habe ich es gemacht. Das sind dann halt so 3 Tage, an denen ich dann jeweils so nach 3 Stunden verliert man dann ehrlich gesagt auch wirklich für die Freude daran. Das Depressionsbuch habe ich auch selber eingelesen. Insofern hatte ich dann sowieso, das wusste ich auch schon, als ich es noch geschrieben habe, dass das auf mich zukommt. Und fand ich dann sowieso total sinnvoll, es mindestens einmal vorher laut gelesen zu haben. Und ich lese es, ja, ich weiß nicht, also ich habe einen Büronachbarn, wir teilen uns allerdings nicht den Raum, sondern haben jeder eine Tür, die wir zumachen können. Ich weiß nicht, ob der sich dann wundert, wenn ich da 4 Stunden am Tag vor mich hin murmle, aber ich glaube nicht, ich glaube, er ist es gewöhnt.
Hast du beim Schreiben schon einen Sound im Kopf? Also hat zum Beispiel dein Kommissar Adam Danowski, hat der im Kopf, in deinem Kopf eine Stimme, wenn du schreibst und die
Das ist
anderen?
ganz, ja, es ist interessant. Also eine Stimme nicht unbedingt, aber also dadurch, dass zum Beispiel die Adam Danowski-Krimis aus der, die sind aus seiner Sicht erzählt zum großen Teil, aber in der dritten Person. Also eigentlich ja diese ganz typische Erzählweise, man ist nah an einer Person, aber kriegt sozusagen mit, was die im Kopf hat. Und das stelle ich mir schon als so einen bestimmten Sound vor. Ich habe so einen Klang im Ohr, den ich aber gar nicht richtig, den ich gar nicht so richtig beschreiben kann. Und Treue Seelen ist eigentlich aus der Perspektive von 4 immer wiederkehrenden Personen erzählt. Und da hat schon auch, ja, jede Figur hat so. Ist gar nicht jetzt unbedingt, dass ich sagen könnte, die hat eine helle oder eine dunkle Stimme oder eine rauchige oder keine Ahnung. Aber das ist so eine bestimmte Art zu sprechen und so so ein Rhythmus oder so eine Sprachmelodie, die ich mir dann schon vorstelle, ja.
Und hat sich das verändert, seit andere Menschen deine Hörbücher eingelesen haben? Also hat sich der Sound von einem Adam Danowski-Krimi verändert oder hat sich der Sound für dich von den Figuren in Treue Seelen verändert, nachdem jemand anderer, also ein Profi, das eingesprochen hat?
Nee, eigentlich nicht. Es war wirklich eher so, also als ich das Hörbuch von Florian Lukas von Treue Seelen gehört habe, von dem ich total begeistert bin. Also ich bin aber auch gerade deshalb begeistert, weil ich so gemerkt, also es ist wirklich so, wie als hätte er das auch noch mal neu erschaffen sozusagen. Und es ist für mich fast so, als hätte sich das sozusagen verdoppelt. Also es ist wie so ein Geschenk. Es gibt einmal so dieses Buch, was beim Schreiben so in meinem Kopf entstanden ist, auch mit diesem Sound. Und jetzt gibt es dieses andere Buch, was anders ist, aber was ich wunderschön finde, was aber eben wirklich davon lebt, wie er das wahrgenommen und wiedergegeben hat. Und das überschreibt nicht, wie das in meinem Kopf war, sondern es ist wirklich eher wie so eine Verdoppelung und wie eine Bereicherung.
Ja, das ist toll, dass du das sagst, weil genau das finde ich auch, wenn sozusagen ein guter Performer oder eine gute Performerin, jemand, der quasi vom Fach ist, der Schauspieler oder Schauspielerin ist, so ein Buch liest, dann ist sozusagen nochmal diese Performance-Ebene mit dabei, also diese, die Darbietung, und man kriegt sozusagen nochmal was Tolles zu dem Buch dazu. Und also bei mir hat die Liebe zu Hörbüchern wirklich erst vor kurzem angefangen, und ich habe immer so gedacht, also ich habe immer an diese Seinfeld-Folge denken müssen, wo George sich hinsetzt und sagt, wusstest du, wenn du so tust, als wärst du blind, dann kannst du Menschen dazu bringen, dass sie dir Bücher vorlesen, und dann musst du es nicht selber machen, also musst du nicht selber das Buch lesen. Und ich habe immer gedacht, ja, Hörbücher hören, also es ist so ein bisschen faul, war so ein bisschen so das, was ich in meinem Hinterkopf hatte. Weil eigentlich muss man Bücher selber lesen. Und das sehe ich mittlerweile überhaupt nicht so, weil dadurch, dass es jemand für einen liest und performt, bekommt man eben noch so eine ganz, ja, also noch einen viel schöneren Zugang dazu und noch eine extra Ebene. Und genau deswegen finde ich das so faszinierend. Ja, wo wir gerade bei Performance sind, konntest du denn dabei mitreden, wer deine Texte lesen soll? Also du hast ja schon erwähnt, Florian Lukas, der Schauspieler, den ich zum Beispiel aus Goodbye Lenin kenne.
Ja,
ja. Der ist Berliner, und der hat das Buch Treue Seelen, was er in Berlin spielt. Und die meisten Figuren, die da drin vorkommen, sind Berliner. Der hat das gelesen, und die Danowski-Krimis werden jetzt von Oliver Erwin Schönfeld, der ja aus Kiel kommt und deshalb schön Norddeutsch sprechen kann, gelesen. Hattest du da irgendwie Einfluss drauf? Konntest du da irgendwie sagen, ja, ich möchte den oder den ganz gerne haben?
Also bei Florian Lukas war das sozusagen die große Empfehlung von dem von dem Verlag, und da habe ich auch sofort gedacht, ja, na klar, das ist total, das finde ich total gut, und war total begeistert. Wir haben dann auch kurz miteinander gesprochen, und es war auch so toll, weil er dann, also er hatte sich das Buch schon angeguckt und meinte, oh, das ist so super, weil das Buch spielt in Zehlendorf in Berlin in 80er Jahren, und das letzte Drittel sozusagen spielt dann in Prenzlauer Berg in Berlin, und dann meinte er, das sei so toll, weil er in Prenzlauer Berg aufgewachsen ist und jetzt in Zehlendorf wohnt, also genau umgekehrt. Und es war natürlich so eine total ideale Verbindung, das fand ich total super. Und ich finde das schwierig bei den Krimis, weil das auch wirklich so eine Sache ist, wo ich, da kann ich total gut loslassen. Und der Argon Verlag, finde ich, hat es dann irgendwie, also ich habe mich da einfach drauf verlassen, dass sie irgendwie die richtige, dass sie halt da irgendwie die richtige Entscheidung treffen. Und ich finde es so interessant, weil es gab früher diese gekürzte Version, war von Boris Ainovitsch, der halt wie ich und wie Adam Danowski aus Berlin kommt und der dem Ganzen dann halt auch so ein bisschen so ein Berliner Spin gegeben hat, der vielleicht aber nicht unbedingt, ja, weiß ich gar nicht so genau, ob das, wo ich halt sagen muss, ich weiß gar nicht so genau, ob das für mich hat es gepasst, aber ob das insgesamt gepasst hat. Und ich finde diese Entscheidung dafür Oliver Erwin Schönfeld aus Kiel, finde ich total gut und finde ich total richtig. Und du hast jetzt ein paar Mal das Wort Profis gesagt, und das ist, bezieht sich, ich finde, ich sehe das nicht nur in Bezug auf die Performance, das stimmt total, aber einfach, ja, das ist eine andere Kunstform, und die Leute, die sich damit beruflich beschäftigen, ich verlasse mich da gerne auf die Entscheidung und bin in den Fällen auch wirklich, bin immer total glücklich gewesen damit.
Du hast aber ja dein Buch Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? Hast du selbst eingelesen? Und wie ist das abgelaufen? Wie muss man sich das vorstellen als jemand, der Hörbücher konsumiert? Was ist das für ein Setting? Wie ist das im Studio? Hattest du einen Regisseur oder eine Regisseurin, die dir da unter die Arme gegriffen hat? Und wie lange hat das gedauert? Also da wüsste ich einfach gerne, wie man sich das so vorstellen muss.
Ja, also das ist, glaube ich, in dem Fall auch, die haben mich gefragt, ob ich das selber einlesen möchte, weil das, glaube ich, bei so erzählenden Sachbüchern, die vielleicht jetzt auch nicht so wahnsinnig lang sind oder so, kann man das halt schon, die hätten auch jemand anders genommen, aber ich fand das, ich habe bei dem, das ist so ein persönlicher Text, dass ich gedacht habe, ach ja, vielleicht muss es nicht unbedingt, also ich, vielleicht ist mir vielleicht, also ich habe dann gemerkt, dass es, da gibt es so ein Kapitel über meine Mutter drin und so, und ich wollte dann, das wollte ich gerne selber vorlesen, obwohl ich dachte, das wird bestimmt auch irgendwie schwierig. Ich habe das dann vorher geübt und bin extra nach unter strengen Sicherheitsvorkehrungen natürlich mit eigenem PKW und in einem fast leeren Hotel und so weiter im Dezember nach Köln gefahren zu Bastei Lübbe, die in ihrem Verlag, weil sie sehr viele Hörbücher machen, also es gibt Verlage ja, die die Lizenzen an andere Verlage verkaufen oder die selber Firmen dazu gekauft haben oder so, die das machen. Der Bastei Lübbe Verlag hat unten sozusagen bei sich auf dem Verlagsgelände im Verlagsgebäude mehrere Studios gebaut und hat Sprecherkabinen mit Regiezimmern. Und ich habe mit der Regisseurin Anna Dilgen vorher darüber gesprochen, wie wir das so ungefähr machen wollen. Und ich habe dann sozusagen so eine Art Probe, Minuten ein bisschen gelesen, sodass sie auch so wusste, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Und haben uns also sozusagen auf so einen Ton geeinigt. Und natürlich bin ich jetzt kein Schauspieler, mit dem man, also sowas, dem man ganz genaue Anweisungen geben kann. Aber wir wollten natürlich, dass es jetzt irgendwie schon so ein bisschen so eine Lebhaftigkeit hat, nicht zu melancholisch ist oder so, aber natürlich muss es auch so eine gewisse Dynamik haben und so. Naja, und dann, der Text ist nicht so wahnsinnig lang, der Text hat so ungefähr 120, 140 Seiten. Den hat sie mir ausgedruckt und zwar auch wirklich, gibt irgendeinen Fachbegriff, den ich leider wieder vergessen habe. Auf alle Fälle gibt es eine Art, ein Manuskript so zu formatieren, dass es natürlich unten an der Seite dann immer mit einem Punkt endet, damit ich also nicht über das Blättern hinweglesen muss, sondern immer ganz in Ruhe am Ende der Seite eine Pause machen und umblättern kann. Jede von diesen 120, 140 Pausen wird dann von dem Techniker rausgeschnitten.
Wow.
Und die Regisseurin hat manchmal unterbrochen, hat gesagt, hier und da hast du genuschelt oder das ist doch eine Szene, wo es schön wäre, wenn du nochmal das ein bisschen mehr betonen könntest oder so. Und ich muss sagen, das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, wieder Stichwort Profis, weil das mir sehr gut gefallen hat, in diesem Team zu dritt das zu machen. Aber länger als 3 Stunden oder so, ich glaube, es waren dann 2, 3 Tage, die wir da waren, und länger als 3 Stunden konnte ich das nicht machen. Und sie hat aber auch gesagt, dass auch Profisprecher das ungern länger als 3 Stunden oder so machen, einfach weil sich irgendwann die Stimme auch
Ja,
verändert
ja.
und auch so ein bisschen so die Wachheit vielleicht, ohne dass man es merkt. Und es soll sich ja im Hörbuch so an, also die Stimme soll die ganze Zeit gleich sein. Und es ist lustig, weil nach 3 Stunden, man hat dann auch das Gefühl, man hätte, also vor allem als Nicht-Profi, als hätte man den ganzen Tag gearbeitet.
Ja, ich muss auch sagen, dass also das Hörbuch hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich habe so in meiner kurzen Hörbucherfahrung
Das freut mich sehr.
eher die, also ich muss sagen, also meistens gefallen mir Hörbücher besser, die von SchauspielerInnen gelesen
Ja,
werden. Aber dein Buch, bei dir war das so, also es ist auch alles total schön artikuliert und lebendig gelesen. Das ist nicht bei jedem Autor und nicht bei jeder Autorin so. Also viele Menschen, die nicht Profis sind, bei denen wird das irgendwann so ein bisschen monoton. Und das war bei dir überhaupt nicht. Also es mag, also hattest du wahrscheinlich eine super Regisseurin oder du hast wahrscheinlich
die
durch.
hat wirklich gut darauf geachtet. Ja,
Ja.
klar. Die hat auch manchmal, die hat auch dann, entschuldige mich, unterbreche, ja, genau das. Manchmal auch gesagt, du fängst jetzt an, ein bisschen monoton zu werden, wollen wir eine Pause machen?
Ja, super. Ja, nee, und also dadurch, dass du ja hörfunkaffin bist, war das wahrscheinlich auch nicht so schwer, dich dazu zu bewegen, da wirklich schön zu lesen. Also das kann ich sehr empfehlen, das Hörbuch. Das war, also das ist jetzt vielleicht nicht ganz leichte Kost für den Sommer, aber es ist auf jeden Fall ein aber es ist auf jeden Fall ein Hörbuch für Menschen, die vielleicht ja an sich selber auch entdecken, dass sie möglicherweise depressiv sind oder die mit Menschen zusammenleben oder mit denen zu tun haben, die an einer Depression leiden. Und das ist eine super, ja, also es ist eine super Hinführung zu dem Thema. Und ich finde, vorgelesen und so persönlich, wie du das rüberbringst, ist es dann eben noch, ja, noch schöner, sich mit diesem Thema zu beschäftigen eigentlich. Hörst du denn selber auch Hörbücher?
Ja, ich habe vor ein paar Jahren damit angefangen, lustigerweise. Ach, ich hatte so eine, also eine meiner schönsten Sachen als Krimi-Autor ist für mich wirklich das Herrlichste, wenn die Büchereizentrale Niedersachsen anfragt, ob man im November Zeit hat, an 5 Abenden hintereinander an unterschiedlichen niedersächsischen Bücherhallen, Büchereien zu lesen. Das mache ich wahnsinnig gerne, weil man halt wirklich, ich weiß auch nicht, man kann dann so im November, ich kenne Kolleginnen, die wirklich gesagt haben, das darf man nicht machen, weil man wird dann depressiv, wenn man im November 5 Tage und Nächte durch Niedersachsen fährt. Ich finde es total schön und diese Orte sind natürlich, Niedersachsen ist ein großer Flächenstaat, sind weit voneinander entfernt und da habe ich angefangen im Auto Hörbücher zu hören und habe dann vor allem natürlich auch, ehrlich gesagt, im letzten Jahr, also im Pandemiejahr, als es dann hieß, man kann nichts machen außer Spaziergänge. Und irgendwann hing mir so dieses, oh ja, wir machen hier schon wieder einen Spaziergang und da einen Spaziergang. Ich konnte es dann wirklich nur noch ertragen, wenn ich wollte mich bewegen, ich wollte einen Fuß vor den anderen setzen, aber ich konnte es nur noch ertragen, wenn ich dabei ein Hörbuch gehört habe.
Ja, das kann ich total verstehen. Was für Hörbücher hörst du denn?
Also ich höre schon gerne, ach, es gibt auch so, also manchmal ist es tatsächlich sogar so, wenn ich ein Buch schon gelesen habe und auch wenn es ein englischsprachiges Buch ist oder so, ich höre total gerne dann auch nochmal die Autorinnen oder Autorenstimme. Also ich höre zum Beispiel wahnsinnig gerne die, also ich liebe den amerikanischen Autor David Sedaris, der so lustige, ja wirklich, also ja, im Grunde genommen wie so glorifizierte Kolumnen, ja, autobiografische Texte schreibt und so. Und ich höre mir wahnsinnig gerne an, einfach wie er das vorliest. Ich mag super, super gerne an deutschen Hörbüchern. Ich finde die Hörbücher von, also ich habe alle Bücher von Sven Regner, ich habe Herr Lehmann und Neue Fahr Süd habe ich gelesen und danach habe ich alle Bücher von ihm nur noch als Hörbücher gehört, weil ich finde, die Art und Weise, wie er das liest, ist total großartig. Und auch wenn er als Bremer wirklich überhaupt nicht diesen Berliner Sound der 80er oder 90er Jahre drauf hat und alle Leute, die bei ihm Berlinern und so, es ist komplett daneben, aber es macht überhaupt nichts, weil er das so mit seiner Persönlichkeit und seiner Stimme ausfüllt. Und dann, Martina, bin ich ja großer Fan von so ein bisschen, also ich würde mich jetzt nicht sagen trashiger, aber schon so, also ich mag wirklich gern so Science Fiction, die auch gerne so ein bisschen, also wenn da so alle Genre-Register gezogen werden, dann ist mir das wirklich auch gerade recht. Und es gibt eine ganz, ganz, finde ich, ganz tolle Trilogie von einer Autorin, die, ich spreche den Namen leider immer irgendwie falsch aus, die heißt Tamsin Muir. Mhm. Und die hat so, es gibt zwei Bücher davon, Ich bin Gideon und ich glaube, das zweite heißt Ich bin Harrow. Die sind, die Hörbücher sind auf Deutsch von Dagmar Bittmer eingelesen. Und da habe ich mir aber auch nochmal die englischen Hörbücher angehört, weil das sind so Geschichten, die spielen in so einem Universum, wo irgendwie so ein total seltsamer Totenkult herrscht und wo so komische Steampunk-Hexen die ganze Zeit irgendwelche Toten wiederbeleben und mit Skeletten gegeneinander kämpfen. Und okay, es ist total durchgeknallt, es ist aber super, super gut und ich finde auch ehrlich gesagt, ja, eigentlich literarisch geschrieben, auch wenn das nicht so wichtig ist. Und vor allem haben beide, die deutsche und die englische Hörbuchleserin, haben es mega drauf, den ungefähr 30 Hauptpersonen so unterschiedliche Stimmen, ohne dass es zu so einem Kasperle-Theater wird, zu geben, dass man einfach super gerne zuhört. Das höre ich ehrlich gesagt gerade zum zweiten Mal. Entspannt mich total, finde ich super schön. Ich habe das sind halt leider bisher von dieser Trilogie gibt es nur zwei Bände, aber diese Autorin ist wirklich so ein Genie in dem, auch so in Plot-Twists und so weiter. Und ich habe den zweiten Band habe ich bei einem meiner schrecklichen langen Corona-Spaziergänge in irgendeinem Gewerbegebiet gehört. Und da gibt es dann so wirklich, als so der dritte Akt beginnt, gibt es so einen unglaublichen Plot-Twist. Und ich bin echt so irgendwie an so einer Industriestraße in Bahrenfeld so auf dem Stehen geblieben, habe wirklich so, habe mich dabei ertappt, wie ich so nein gesagt habe.
Das werden wir auf jeden Fall mit in die Shownotes schreiben, damit
Ich schicke
unsere.
dir noch mal die, ich schick dir die Links dann genau und die Namen.
Ja, vielen Dank, super. Und wo wir bei Tipps sind, das neueste Hörbuch von dir ist ja Treue Seelen. Das ist ein Buch, das super zum Sommer passt, finde ich, weil es im Sommer spielt. Also
Ach ja, stimmt, du hast recht.
die Handlung spielt meistens im Sommer und irgendwie immer draußen und am See. Und spielt eben in Berlin, wo du auch aufgewachsen bist. Was war denn deine Idee für dieses Berlin-Buch? Also du hast ja vorher hauptsächlich Krimis geschrieben und auch Sachbücher und deine Krimis spielen alle in Hamburg. Warum jetzt so ein Berlin-Buch? Musste das jetzt einfach mal sein?
Naja, ich hatte eher so das Gefühl, also was mich daran interessiert hat, ein bisschen habe ich so manchmal das Gefühl, wir leben immer noch in den 80er Jahren. Also es gibt so viele Bezüge immer wieder darauf und diese Ästhetik. Also es ist jetzt im Grunde genommen in meinem Leben, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass diese 80er Jahre Ästhetik wiederkommt. Ich habe das Gefühl, das erste, also ich kann mich erinnern, ich habe in den 90er Jahren, 1998, für Brigitte das erste Mal, da gab es den Film The Wedding Singer mit Adam Sandler und Drew Barrymore. Da habe ich zum ersten Mal für Brigitte einen Kulturaufmacher mit dem Thema Die 80er Jahre sind zurückgeschrieben. Und die 80er Jahre sind irgendwie so einflussreich, ästhetisch, aber glaube ich auch so, ja, vielleicht auch politisch und das ist schon so ein Thema, was mich so interessiert hat, dass ich so gedacht habe, welche von den Themen, die uns heute eigentlich beschäftigen, waren damals schon so präsent. Das Buch spielt zur Tschernobyl-Zeit, wo ich auch so, also es kam dann auch so parallel, dass ich an dem Buch gearbeitet habe mit dieser großen Tschernobyl-Serie auf HBO und hier in Deutschland bei Sky, wo ich so das Gefühl hatte, ja, dieses Thema ist so. Das war wie so ein Vorläufer dieser Klimadebatten, die wir heute haben. Und es war so ein Gefühl damals der Unausweichlichkeit und dieser, es ist eigentlich schon zu spät, was sollen wir jetzt noch tun? Und auch so dieses Moment, wo dann plötzlich so große politische Entwicklungen oder so große weltpolitische Ereignisse sich plötzlich so auf den Alltag runterbrechen lassen mit damals, dass man halt genau gucken musste, wie belastet ist jetzt gerade die Milch, wie viel Becquerel haben die Pilze, das darf man nicht essen, man darf nicht auf den Spielplatz gehen, weil es gerade geregnet hat und dann hat der Sandkasten so und so viel Cäsium und so weiter. Also zum einen diese Parallelität und dann auch so, ja, also damals so dieses, ich habe so das Gefühl, dass wir damals, ich war halt Jugendlicher, die Leute in meinem Roman sind Erwachsene, aber zum Beispiel so diese Emanzipationsdebatten und so, wir haben damals alle dieses Tod des Märchenprinzen gelesen und irgendwie war das so klar, man muss als Junge muss man auch irgendwie Verantwortung übernehmen für die Verhütung und das waren aber so Ausläufer der Debatten, die meine Eltern eigentlich geführt haben. Meine Mutter war dann in so einer Frauengruppe und so. Und es gab irgendwie so einen Aufbruch und so eine, es gab so Debatten über diese Themen, die dann aber scheinbar irgendwann so ein bisschen stehen geblieben und wieder versandet oder sogar rückwärts gelaufen sind, weil ich so das Gefühl habe, wir sind heute, auch wenn wir über viel mehr Feinheiten diskutieren, aber so als Gesellschaft eigentlich nicht viel weiter, was zum Beispiel jetzt auch so ein Thema wie Gleichberechtigung angeht. Und das hat mich interessiert, das mal so auf der persönlichen Ebene in den 80er Jahren zu beschreiben, wie die Menschen das damals erlebt haben, diese Debatten. dass es in Berlin spielt, ist halt einfach sozusagen, das ist das, was mir vertraut ist. Weißt du, ich habe das damals erlebt in den 80er Jahren und darum war es für mich natürlich interessant, dahin nochmal so in Gedanken zurückzukehren. Und ich glaube schon auch, dass wir diese Tschernobyl-Situation damals in Berlin wie in so einem, nochmal wie in so einem Dampfkochtopf besonders unter besonderem Druck erlebt haben, weil wir immer so das Gefühl hatten, sehr nah so an das Schicksal von Ostberlin und der DDR und vielleicht auch des Ostblocks angebunden zu sein durch diese ganzen Frontstadt-Klischees, mit denen wir da immer vollgepumpt worden sind.
Ja, das ist ganz interessant. Also, weil mich hat an dem Buch hauptsächlich diese exotische West-Berlin, dieses Setting hat mich fasziniert, weil das also für mich total fremd war. Ich war, glaube ich, 1989 beim Evangelischen Kirchentag war ich mal in Berlin. Und das war natürlich irgendwie für uns, weiß ich nicht, wie alt ich war, 13 oder so, und das war total exotisch und spannend und so weiter. Aber wie das Leben da eigentlich war und dass es so viele Merkwürdigkeiten in West-Berlin gab, ja, also zum Beispiel, dass der Bundespräsident dort seinen Dienstsitz hatte und dass der auch permanent von Leuten bewacht wurde, aber der Bundespräsident eigentlich nie da gewesen ist. Was dann irgendwie dazu führte, dass da lauter Leute rumsaßen, die eigentlich nichts zu tun hatten.
Es gab sehr viele Leute in West-Berlin, die für irgendwelche Verwaltungen gearbeitet haben und die nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten, ja.
Ja, und also auch dieses Feeling davon, dass man in so einer Insel ist, aber andererseits auch, also das beschreibst du ja, dass deine Figuren, die bewegen sich dann so zwischen Ost- und West-Berlin und können dann da so rübergehen und überlegen sich dann, wofür sie jetzt ihre zwangsumgetauschten Ostmark,
Ja.
ausgeben sollen. Das war für mich total spannend, weil es für mich ziemlich fremd war, während diese 80er Jahre Sachen, ja klar, das mit der die Beobachtungen, die du gemacht hast, was das Thema Gleichberechtigung und so weiter angeht, die sind natürlich super stimmig und machen total ja Freude, sich das anzuhören. Aber also mich hat am meisten dieses Berlin-Setting fasziniert. Deswegen habe ich gedacht, dass das so der Schwerpunkt für dich gewesen ist. Aber das hast du quasi nebenbei
Das ist
beschrieben.
lustig, ja, nee, das ist mir wirklich, also das ist mir sozusagen beim Schreiben so zugewachsen, weil ich, als ich das Buch der Lektorin und auch meinem Agenten erzählt habe, die waren total gleich so, ja, diese Tschernobyl-Sache ist super und ist total interessant und diese Liebesgeschichte klingt gut und so. Und dann habe ich aber beim Erzählen gemerkt, dass die überhaupt keine Ahnung, obwohl das sind beides Leute aus meiner Generation, aber eben in, wie wir damals gesagt hätten, Wessiland aufgewachsen. Die wussten nicht, dass West-Berlin, die hatten vergessen, dass West-Berlin nicht zur Bundesrepublik Deutschland gehörte nach dem Vier-Mächte-Abkommen, dass wir nur behelfsmäßige Personalausweise hatten, wo nicht der Bundesadler drauf war, dass wir nicht bei der Bundestagswahl wählen konnten, dass wir einen Passierschein beantragen mussten, um nach Ost-Berlin zu fahren und so. Und das habe ich dann gedacht, ah, okay, das darf man alles nicht unter den Tisch fallen lassen. Das muss zumindest so en passant vorkommen, weil das, was mir halt komplett normal vorkommt, das kennen die Leute da gar nicht. Also, ja, genau, das, wenn man in Westdeutschland aufgewachsen ist, ist einem das nicht so
Ja,
bewusst.
genau. Ja. Nee, also von daher war ich da super dankbar, auch für diese super unterhaltsame Geschichtsstunde, die ich da mitbekommen habe. Ja, fand ich klasse. Ja, dann noch eine Frage: Gibt es denn so einen Berlin-Sound? Und welcher ist das? Und würdest du sagen, dass das Hörbuch diesen Berlin-Sound einfängt?
Also ich finde, dass Florian Lukas den total einfängt. Wie soll ich den Berlin-Sound beschreiben? Also ich bin wahnsinnig. Ich habe bei uns zu Hause wurde nicht Berlinert, weil das meine Mutter hat wieder. Meine Mutter kommt wirklich in der dritten, vierten Generation oder so aus Berlin. Und meine Mutter hat wieder angefangen zu Berlinern, als meine Schwester auch nicht ausgezogen sind. Aber bei uns zu Hause, das war in den 70er, 80er Jahren, das war Zeichen des sozialen Aufstiegs, dass man nicht mehr Berlinert hat, weil das Berlinern so kleinbürgerlich, proletarisch irgendwie besetzt war, in West-Berlin jedenfalls. Das heißt, ich berlinere selber nicht, aber es gibt so eine bestimmte, also ich glaube, der Sound, und den habe ich, glaube ich, auch manchmal Der ist schon so ein bisschen ruppiger und versucht auch, glaube ich, und das bringt, glaube ich, finde ich, glaube ich, Florian Lukas auch gut rüber. Der versucht so ein bisschen so eine, der Berliner Sound versucht immer wieder so ein bisschen so eine ironische Distanz zu allem so aufzubauen, als wäre es einem eigentlich egal. Dabei ist es einem in Wahrheit sowas von überhaupt nicht egal. Und ich glaube, der Berliner Sound versucht viele Verletzungen und viele Empfindlichkeiten mit so einer Schnoddrigkeit oder so zu überspielen. Aber alle Beteiligten wissen, dass man halt so ein bisschen an so einer, ja, dass man auch so ein bisschen an so einer Komödie da teilnimmt. Was ja in Norddeutschland auch nicht anders ist. Dieses Einsilbige wird ja auch so ein bisschen zelebriert und so. Und in Wahrheit verbirgt sich dahinter eine große Tiefe und eine große, ja, auch oft eine große Liebenswürdigkeit und so. Und in Berlin wird halt immer so getan, als wäre einem alles scheißegal und als wäre alles Mist und da kann man nichts machen und hören so uff und so. Und in Wahrheit ist es halt nicht so.
Ja, doch, also ich finde schon, das kommt in dem Buch auch auf jeden Fall rüber. Also
Ja, das freut mich.
die Figuren wirken schon manchmal so, sie möchten cooler sein, als sie eigentlich sind.
Ja, das trifft's, glaube ich, total. Ja, das hast du sehr viel schöner gesagt als ich. Das trifft sehr gut, ja.
Okay, also wir empfehlen euch zum Stricken, Sticken, Handarbeiten das Buch von Till Reether, Treue Seelen, vorgelesen von Florian Lukas. Und wir verlinken das in den Shownotes und wünschen euch ganz viel Freude beim Sommercamp Stricken und gute Unterhaltung dabei.
Ja, von mir auch. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du mich eingeladen hast.
Sehr
Und es war
gerne.
sehr schön, sich mit dir zu unterhalten, wie immer.
Danke, dass du da warst, Till.
Danke, Martina.